Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: Survival Training, wie Startups die Krise überstehen. Hört dazu jetzt die Live-Aufzeichnung unseres Expertenwebinars. Und hier ist der heutige Moderator und Chefredakteur von top50startups.de, Dr. Florian Hamann.
Willkommen zu unserem vierten Webinar von Top 50 Startups. Heute mal in etwas anderer Besetzung als geplant. Leider Gottes hatten wir einige Krankheitsfälle. Helen Vesper von Agicap konnte leider krankheitsbedingt nicht. Für sie tritt Abdel Lehnhoff mit der gleichen Thematik Liquiditätsplanung ein. Und auch unser Moderator René Klein, mein Chef, Co-Founder und CEO von unserem Unternehmen, ist leider ebenfalls krankheitsbedingt verhindert, sodass ich heute für ihn vertrete. Ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin Florian Hamann. Ich leite die Redaktion von top50startups.de und bin auch für die Rankings, also die Top 50 Startups des Jahres und auch die besten Universitäten für Startups zuständig. Begrüßen möchte ich natürlich auch unsere Teilnehmer. Das ist einmal Matthias Helfrich. Er ist Business Angel des Jahres 2021 und hat schon diverse Krisen miterlebt und durchgemacht und kann sicherlich aus seinem großen Erfahrungsschatz uns vieles erzählen. Begrüßen möchte ich auch Wolfram Palitsch von Lux Chemtech in Freiberg in Sachsen. Lux Chemtech hat den KfW Award 2022 gewonnen, einem der renommiertesten und größten Gründungswettbewerbe in Deutschland. Er wird uns auch aus seinen Erfahrungen berichten. Und mit von der T ist natürlich auch Abdel Lehnhoff als Liquiditätsexperte von Agicap. Eigentlich haben wir auch noch Dominik Siebert von Inviox erwartet. Inviox ist ein Top 50 Startup aus der Nähe von München. Leider, der ist zwar nicht krank, aber hat dummerweise seinen Laptop heute verloren. Das kann schon mal den Arbeitsalltag durcheinander bringen. Aber ich denke, wir haben trotzdem eine schöne Expertenrunde und wir können das Thema sicherlich tiefgründig diskutieren. Dann wollen wir mal gleich zu der Thematik übergehen. Uns interessiert natürlich zunächst erstmal, wie eure Erfahrungen mit Krisen waren. Die erste Frage würde ich gerne an Matthias stellen, weil er schon wahrscheinlich die langjährigste Startup-Erfahrung mitbringt und schon einige Startups durch Krisen führen durfte. Wie sind deine Erfahrungen? Kannst du uns davon vielleicht mal ein bisschen was erzählen?
Ja, hallo Florian. Erstmal ein Grüß Gott oder ein Hallo, aktuell aus Wiesbaden. Ja, Krise in der Tat ist für mich jetzt nichts wirklich Neues oder auch nichts, was mich sonderlich erschreckt als Business Angel. Ich bin seit 20 Jahren als Investor in dem Markt tätig. Zunächst beginnt ab 2001 für einen Corporate Venture Capital Fonds und da haben wir bereits das erste Datum, also meines Lebensalters oder ähnlich ist, der weiß, was 2001 die Dotcom-Blase geplatzt ist und die ist, glaube ich, sehr viel dramatischer und schneller geplatzt, als wir jetzt die Krisen aufgrund von Krieg, Inflation und Zinsanstieg haben. Und die zweite Krise, die ich miterlebt habe, war dann 2008, 2009, die Finanzkrise. Die hat mich auch persönlich etwas aus dem Gleichgewicht gebracht, weil meine Partner und ich, wir hatten einen Management-Buyout bei dem Corporate Venture Capital Fonds, von dem ich gerade sprach, gemacht und wollten den neu kapitalisieren und sind dann natürlich grandios gescheitert, weil 2008, 2009, wer das weiß, war überhaupt keine Liquidität mehr da, auch im Unterschied zu heute. Und die dritte Krise, auch sehr, sehr nah gespürt, da war ich selber CFO bei einem Technologieunternehmen in Mannheim. Und da hatten wir Schwierigkeiten mit einer, also wir hatten, Finanzierung waren immer herausfordernd, weil es Hardware-Themen war. Ich glaube, Wolfram kann da wahrscheinlich auch was dazu sagen. Aber da war es dann so, dass wir out of cash gerannt sind. Gleichzeitig der Mietvertrag unseres Bürogebäudes auslief und wir aber einen neuen abschließen mussten, sonst hätten wir alle Möbel auf die Straße stellen müssen und eben keine Finanzierung hatten. Also da war ich gedanklich mindestens zweimal am Amtsgericht. Aber alle Krisen, die ich erlebt habe, über die kann ich jetzt nicht erzählen. Und ich weiß natürlich, jede Krise, die vor einem ist, ist immer die schwierigste. Aber ja, es geht immer irgendwie weiter und in Details kann ich ja nachher gerne auch noch dazu einsteigen.
Ja, danke erstmal. Wolfram, du hast ja auch gleich mehrere Krisen erfahren dürfen. Ich glaube, ihr habt 2019 gegründet, also pünktlich zur Corona-Krise. Und jetzt kommt die Energiekrise. Ihr recycelt ja Silizium und dazu braucht ihr auch Schmelzöfen. Und die Dinger laufen ja leider mit Strom. Also von daher dürft ihr da ziemlich betroffen sein. Vielleicht berichtest du uns mal ein bisschen von deinen aktuellen oder bei Corona ja schon zurückliegenden Krisenerfahrungen.
Ja, Glück auf aus Freiberg an alle. Ja, was soll ich sagen? Im Dezember 2019 gegründet, das heißt also ein Geschäft angefangen am 01.01.2020, mit 17 Leuten gestartet, 3 Millionen Umsatz in Planung und ging alles gut bis März und dann mit 200 gegen die Wand gefahren. Dazu muss ich sagen, wir haben einen Asset-Deal gemacht und haben in dem ersten halben Jahr gemietet, Anlagen, Gebäude und so weiter. Die Finanzierung stand sogar noch nicht einmal. Und wir haben tatsächlich die Finanzierung erst im Juni 2020 gestemmt und haben so lange mit privatem Geld und mit Familie überbrückt. Und also auch an dieser Stelle kann ich nur allen empfehlen, sich in der Familie gut zu stellen, wer gründen will. Rückhalt im Freundeskreis, in der Familie, absolut wichtig. Ja, und jetzt stehen wir also vor neuen Herausforderungen. Wir haben unser Geschäft im letzten Jahr stabilisiert. Und nun kommt die Energiekrise und natürlich, wenn man 300.000 Euro an Stromkosten hat und plötzlich 1,2 Millionen bezahlen soll, bringt das einen arg ins Rudern. Ne? Und also hier sind auch noch nicht die letzten Messen gesungen. Wir sind sehr aktiv, beobachten jeden Tag den Markt und es ist völlig klar, wenn man gründet, dass man nicht ewig lange Energieverträge abschließt in dieser Zeit. Wir haben damals gesagt, 2 Jahre, das ist okay. Das heißt also, dieses Jahr im Dezember läuft das aus. Wir sind also unterwegs, müssen alles beobachten und haben natürlich im Unternehmen hier Energiesparmaßnahmen besprochen, haben die Mitarbeiter geschult, also haben alle mit ins Boot geholt und die kritischen Aspekte allen auch nahegebracht.
Wie macht man das? Also am sinnvollsten ist es dann, kurzfristige Verträge abzuschließen, um dann nicht in die Bedrücke zu geraten, wenn die Energiepreise plötzlich oder die Strompreise plötzlich wieder fallen und man dann zu teuer abgeschlossen hat? Oder wie macht ihr das?
Ja, natürlich. Also wir sind jetzt länger als ein halbes Jahr werden wir nicht abschließen. Wir haben jetzt noch nicht abgeschlossen. Zum Glück gehen ja die Energiepreise runter. Der Peak liegt wohl hoffentlich hinter uns und wir werden jetzt im Dezember in den nächsten 1-2 Wochen aktiv und natürlich nur für einen kurzen Zeitraum.
Okay, danke. Wir hatten schon im Vorgespräch nochmal gesprochen. Ihr hattet irgendwie Schwierigkeiten, Corona-Hilfe zu bekommen, weil ihr einen Jahresfehlbetrag von sage und schreibe 1200 Euro hattet. Kannst du uns darüber noch was erzählen?
Ja, also das ist wirklich verrückt. Wir haben ja im Dezember gegründet, haben unser Geld eingezahlt und haben natürlich einen Notar bezahlt in dem Jahr, ohne Geschäft. Das heißt also, wir haben eine Ausgabe gehabt, eine. Und diese Ausgabe kommt natürlich im Jahresabschlussbericht zum Tragen. Und tatsächlich war es so, mit diesem Jahresfehlbetrag sind wir also gescheitert, eine schnelle Überbrückung zu bekommen, weil man uns als Unternehmen Schwierigkeiten eingestuft hat. Das heißt also, mit so einer Situation hatten wir nicht gerechnet und es hat wirklich viel Kampf und Krampf gekostet, aus der Nummer rauszukommen.
Finanzierung über Wandeldarlehen oder sonst was oder Investoren finden war nicht möglich oder?
Ich muss dazu sagen, dass wir natürlich ein gewisses Alter haben. Mein Partner und ich, wir sind beide über 50. Wir haben also sehr spät den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht und es sind eigentlich mit diesen ganzen Startup-Finanzierungsgeschichten gar nicht vertraut, sondern wir sind eigentlich mit dem Businessplan gestartet, mit dem bestehenden Geschäft, muss man sagen, und haben ja im Prinzip mit eigenen finanziellen Mitteln ohne Dritte einen Asset-Deal durchgeführt. Und insofern war die Zeit viel zu kurz, um sich mit allen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Und das andere haben eine Lernphase oder eine gewisse Vorbereitung. Wir haben also im November 2019 entschieden, diesen Schritt zu gehen, haben im Dezember Verträge abgeschlossen, die Firma gegründet und sind im Januar gestartet. Das war also ein unglaublich schnelles Agieren und eher spontan als wohl überlegt.
Also mit anderen Worten, sollte ein Startup-Gründer dazu sehen, dass sie, wenn es um solche kleinen Beträge geht, dass sie einen Verlust vermeiden in einer solchen Situation?
Ja, natürlich.
Weil das ließe, oder in der Höhe lässt sich das natürlich durchaus noch.
Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir das auch ganz locker in der ersten Aua bezahlt.
Klar, oder ihr hättet den Notar gebeten, die Rechnung einfach später zu stellen. Aber da denkt man ja in dem Moment dran und nicht. Und wenn es in der Buchhaltung drin ist, ist es drin. Ja.
So ist es.
Matthias, Finanzierung, da sind wir ja beim Wort oder beim Thema. Du siehst natürlich das Startup als Investor. Daneben gibt es natürlich auch Venture Capital Fonds. Wie behandelst du die Krise? Wie behandeln Business Angels die Krise? Vielleicht auch, wie behandeln Venture Capital Fonds die Krise? Wird jetzt weniger investiert oder nicht? Also ich höre da sehr unterschiedliche Sachen. Einige sagen, okay, jetzt wird weniger investiert, weil die Zinsen gehen hoch und damit wird natürlich das Eigenkapital teurer. Zweites Argument ist, dass einige Investoren klammheimlich warten mit dem Argument, ja, jetzt fallen die Preise für Startup-Anteile. Warte ich noch 1-2 Monate, kriege ich für mein Geld das Doppelte an Anteilen. Andere wiederum sagen, es ist immer noch massenweise Geld im Markt und die Venture Capital, die Taschen der Venture Capital Fonds sind prall gefüllt. Das widerspricht sich ein wenig. Vielleicht, Matthias, kannst du uns erzählen, wie da deine Sicht der Dinge ist.
Ich versuche es mal zu sortieren. Bevor ich es aber mache, will ich noch an Wolfram sagen, weil ich war jetzt die vergangenen 3 Tage, also nicht die vergangenen, aber von Samstag bis Montag in Leipzig. Da war der Deutsche Business Angel Tag, also das größte Treffen sehr vieler Business Angel und auch Founder. Und da habe ich Future Sachs kennengelernt und auch die SAB, die Sächsische Aufbaubank. Ich nehme an, das sagt dir beides was, aber vielleicht ist es in einer schwierigeren Phase insbesondere wichtig, sich auch mit solchen staatlichen Organisationen auszutauschen oder möglicherweise auch entsprechende Hilfsmittel zu bekommen, wobei wir wissen, das geht meistens über private Banken und dann wird es natürlich ein Stück weit schwieriger. Ich glaube, man muss schon einen erheblichen Unterschied machen zwischen Business Angel und Venture Capital Gebern. Der große Unterschied, und ich glaube, der wird in der Krise immer ein bisschen bewusster, der Business Angel agiert ja ausschließlich mit eigenem Geld. Ja, und das ist in der Regel Geld, was man sich wirklich erarbeitet hat im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit und eben nicht mit fremdem Geld, wie es bei einem Venture Capital Fonds der Fall ist. Und mit eigenem Geld geht man, zumindest sind es die wissenschaftlichen Untersuchungen, die ich kenne, ein Stück weit vorsichtiger, vielleicht auch langfristiger um, eben als jetzt mit einem gemanagten Venture Capital Fonds. Bei mir ist es so, und viele meiner Kollegen sehen das ähnlich, dass die Business Angel, die schon vor einigen Jahren in die Startups investiert haben, natürlich schon einen hohen Loyalitätsfaktor aufgebaut haben. Ja, deswegen ist auch mein Ratschlag an alle Startups, sich ihre Business Angel zum Zeitpunkt des Investments sehr genau anzuschauen. Ja, es ist also nicht nur eine Due Diligence, die wir bei dem Team oder bei dem Geschäftsmodell machen, sondern vice versa sollte das auch der Fall sein. Ja, also sich idealerweise für Menschen zu entscheiden, von denen man davon ausgehen kann, dass sie in der Krise auch zu einem stehen. Ja, jetzt habe ich natürlich bei mir im Portfolio auch Ausfälle. Jetzt, ob die jetzt krisenbedingt waren oder geschäftsmodellbedingt und zufällig in der Krise sich das manifestiert hat, das vermag ich jetzt gar nicht zu sagen. Die Ausfälle gibt es. Auch ein Business Angel hält seine Startups nicht künstlich am Leben, wenn er davon ausgeht, dass auch mit Abschluss der Krise keine oder nur eine sehr geringe Erfolgswahrscheinlichkeit besteht. Die Startups aber, bei denen die Erfolgswahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie gut durch die Krise kommen, die wird jeder Business Angel vernünftig weiterfinanzieren, ja, in Form von Wandeldarlehen oder sogar in Form von neuen Eigenkapitalinvestments mit anderen Business Angels. Also um das zusammenzufassen, in gewisser Hinsicht trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Drum bin ich also jetzt volkswirtschaftlich gesehen gar nicht so pessimistisch. Natürlich diejenigen, die die Krise unmittelbar am eigenen Leib verspüren, Das ist natürlich ein bisschen was anderes, aber wir können auch nicht das Jahr 2021 hochrechnen als das Maß aller Dinge, auf das wir immer wieder draufsatteln. Ja, Geld ist schon ein Mittel, was nicht automatisch überall hinfließt. Geld ist da, die Auswahl wird strenger, sicherlich wird auch deutlich strenger verhandelt, gerade wenn Runden anstehen. Aber wenn man in die einschlägigen, und da seid ihr ja auch vertreten, in die einschlägigen Newslettern, Organe reinschaut, es kommen immer noch zahlreiche Finanzierungsrunden zustande, sowohl von Angels wie auch von VCs.
Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Startup-Branche aus sehr fetten Jahren kommt. Also klar, wir hatten natürlich diverse Krisen, aber wenn man die Investments oder die Venture Capital Investments in Deutschland sieht, dann sind die in den vergangenen ja, 5 bis 10 Jahren, also seit dem Ende der Finanzkrise, eigentlich deutlich gestiegen, drastisch gestiegen. Klar, lag natürlich auch an dem niedrigen Zinsniveau, weil Investoren, die Alpha generieren müssen, dann natürlich nach alternativen Investments suchen und da sind Startups eine Möglichkeit. Von daher kommen wir natürlich aus relativ rosigen Zeiten. Aber viel interessanter finde ich noch eine andere Frage, nämlich wie kann man die Krise nutzen als Startup, um vielleicht ja die Konkurrenz auszumanövrieren oder besonders erfolgreich zu sein? Bietet so eine Krise nicht vielleicht auch Chancen? Wie seht ihr das?
Ich kann gerne den Erstaufschlag machen. Ja, Florian, genau so ist es. Mein Job als Angel Investor ist es ja, jetzt nicht in die Startups zu investieren, die, ich sag mal, das beste Pitch Deck haben oder die Gründer, Gründerinnen die beste Bühnenperformance hinlegen, sondern ich will die besten Unternehmerinnen und Unternehmer finden. Und diejenigen, die besten sind, das bewahrheitet sich in einer Krise. Ja, jetzt maße ich mir nicht an, da 100% Trefferwahrscheinlichkeit zu haben. Ich glaube, die hat kein Investor und derjenige, der sie dann erstmals haben wird, wird dann vielleicht auch von viel Glück sprechen. Aber es geht darum, die besten, resilientesten Unternehmerinnen und Unternehmer zu finden, die sich in der Krise durchsetzen. Ja, ich weiß, ich meine, Wolfram wird da sicherlich noch was zu sagen. Wenn du einen Energiekostenblock in deinem Unternehmen hast, dann sind deine Möglichkeiten ja natürlich auch sicherlich geringer, als wenn du einfach ein Start-up bist, was in einen großen Personalstamm investiert hat, mit der Aussicht auf ständige Finanzierung und starkes Wachstum. Da kann man natürlich relativ schnell entgegensteuern. Wir haben das jetzt gestern, glaube ich, bei Infarm gehört, aber auch bei vielen anderen ja gehypten Geschäftsmodellen. Und da muss jetzt bewiesen werden, dass mit dem bestehenden Geschäftsmodell eben schlussendlich einfach Geld verdient werden kann. Ja, es muss halt unten eine schwarze Null stehen. Ja, und ich will jetzt da manchen Gründerinnen und Gründern nicht zu nahe treten, aber sie sind darauf trainiert worden, vielleicht von den Acceleratoren und anderen, und haben sich selber darauf trainiert, immer Finanzmittel einzusammeln von Investoren. Aber das entscheidende Training ist, der Kunde ist derjenige, der am Ende über den Erfolg oder Misserfolg eines Startups entscheidet. Ich mache ja nichts anderes als eine Art Vorfinanzierung in der Hoffnung, dass mit meinem Geld entsprechendes Kundenwachstum und Kundenfinanzierung erwirtschaftet wird. Wenn man aber vielleicht ausblendet oder vergisst, dass die Dominanz des Kunden die allerprimäre ist, im Übrigen ist er auch der billigste Finanzier, weil er eben keine Anteile haben will, dann wird es schwierig. Und da müssen jetzt gewisse Gründerinnen und Gründer sich ja umdenken. Das wird auch nicht jeder schaffen, weil vielleicht nicht jedes Geschäftsmodell so ausgerichtet ist. Aber das ist das Entscheidende. Der Kunde und die Profitabilität geraten wieder sehr viel stärker in den Blick.
Wolfram, siehst du das? Ich meine, das ist sicherlich, Matthias, ist das sicherlich ein wenig schwieriger für Wolfram, weil, wenn ich das richtig verstehe, ich meine, Silizium-Recycling hört sich nach einem sinnvollen Geschäftskonzept an, zumal ja alle Halbleiter brauchen, aber die Energiekosten sind natürlich brutal. Wie siehst du das, Wolfram?
Ja, keine Frage. Also Matthias hat dort einen Finger drauf. Es geht um Profitabilität in erster Linie und nicht um Wachstum. Und unter der Prämisse sind wir auch gar nicht gestartet, sondern wir sind gestartet mit eigenem Geld, um mit diesem Geld zu verdienen und dann damit zu wachsen und nicht anders. Wir haben in dieser Zeit gelernt, praktisch mehrere Säulen aufzubauen. Das ist natürlich eine schöne Sache, Silizium-Halbleiterei, aber es gibt natürlich auch andere Halbleiter und es gibt natürlich andere Rohstoffe, die wir zurückgewinnen können, wenn wir denn nur Synergien nutzen. Das bedeutet also, den Blick aufweiten im eigenen Unternehmen und schauen, was kann ich mit den Möglichkeiten, mit den Maschinen, mit den Leuten, die ich vor Ort habe, noch anderes machen, wenn irgendwelche Bereiche schwächeln. Und das haben wir also verschärft unternommen. Wir haben also zum einen sehr aktiv in europäischen Forschungsprojekten Einzug gehalten, haben damit Personal finanziert und forschen nebenbei, was uns selber ja irgendwann zugute kommt, wenn die Ergebnisse mal umgesetzt werden können, wenn die Zeiten besser sind. Und ich glaube, dort den Blick für die Breite eines Geschäftsfeldes zu entwickeln, das hilft wahrscheinlich.
Ja, danke. Es ist ja okay, Investoren finden es eine Sache, mit dem Geld Haus zu halten eine andere, zumal das auch alles ein wenig schwieriger wird, denn angeblich sollen die Zahlungsausfälle steigen, was natürlich ein besonderes Problem ist. Vielleicht, Abdel, kannst du uns mal erzählen, wie sichert man seine Liquidität in solchen Zeiten, wenn weder die Investoren Schlange stehen, noch die Kunden alle pünktlich zahlen. Wie macht man das?
Es geht, glaube ich, vor allen Dingen in erster Linie darum, in so einer Situation sich in Bezug auf den Finanzbereich eine prozessuale Sicherheit zu ermöglichen. Um dann eben, und ich glaube, da wird der Matthias mir auch recht geben, einfach für Fremdkapitalgeber eine proaktive Übersicht gewährleisten zu können mit dem Reporting. Und ich glaube, jeder Investor sieht gerne eine proaktive Übersicht und ein anständiges Reporting, bei dem die Daten einfach qualitativ hochwertig sind. Und ich bin immer ein Fan davon, eben nicht zu agieren, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern da wirklich präventiv eine nachhaltige Lösung zu finden. Und ich glaube, das ist eben mit einer automatisierten Lösung relativ oder besser zu bedienen, wie wenn man das manuell, ich spreche aber gerne auf die Dynamik im Markt aktuell an. Für mich persönlich ist es jetzt erst die zweite Krise, die ich miterlebe, Corona und jetzt. Ich habe aber eben gesehen und heute Morgen auch gelesen im Handelsblatt, das zeigt, glaube ich, auch nochmal, wie ernst die Lage ist, dass das Krisenbarometer von der EZB höher, auf einem höheren Niveau liegt aktuell, wie eben zum Hochpunkt von Corona. Und da gilt es dann eben, um so eine Profitabilität zu erlangen, sich eine anständige Profit- und Loss-Rechnung aufzustellen und eine Liquiditätsplanung durchzuführen.
Ja, eigentlich sagt man doch, ich mache das jetzt mal ein bisschen simpel, Burn Rate runter, wird die Runway länger, oder?
Ja, die Runway, das hören wir jetzt dass die allgemein auch, da wird ja auch wirklich gefordert, dass die jetzt länger aushalten soll. Man sagt bis zu 36 Monate und da geben wir auf jeden Fall den Tipp, das absolute Minimum. Das liegt bei 6 Monaten. Und jeder, der seine Runway nicht auf 6 Monate auslegen kann, soll sich unbedingt Hilfe holen. Da gibt es Berater, es gibt CFO as a Service, aber es gibt eben auch Tools, die dich dabei unterstützen kann. Ansonsten vielleicht auch nochmal kurz zur Runway. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Kosten runterzuschrauben und gewisse Szenarien zu modellieren. Ich denke gerade, und da wird jede Tech-Firma von betroffen sein, Marketingausgaben. Paid Marketing ist etwas, ja, es ist essentiell und man kann da nicht total, es ist nicht total unabdingbar. Aber man kann es auf jeden Fall sehr schnell runterfahren, kostentechnisch. Und wie sich das dann auswirkt auf die Liquidität, kann man ja in so einem digitalen Tool oder aber auch in der Excel-Tabelle, wenn man die schön aufgesetzt hat, eben sich durchmodellieren. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, verschiedene Szenarien durchzumodellieren, um auf Best- und Worst-Cases vorbereitet zu sein.
Ja, wie macht man das, wenn man jetzt zum Beispiel ein Excel-Tool hat? Gibt es da irgendwelche Tipps, wie man das am besten macht oder ein paar Geheimtipps oder so?
Ich würde vor allen Dingen das Detail in den Vordergrund rücken. Früher ging es okay, wir haben x Kosten, wir haben x Einheiten. Heute geht es eine viel granularere Kategorisierung der Kosten. Und man kann das vor allen Dingen auch in Excel machen. Dann muss man sich eben per eine CSV-Datei die verschiedenen Banken eben runterladen, Zahlungsanbieter, das dann eben manuell einpflegen. Man muss offene Posten aus Rechnungsstellungstools. Im Startup-Bereich hat man ja eher selten schon ERPs, die dann eben auch wieder einpflegen. Man darf aber dabei auch nicht zu vergessen, die Schwierigkeit liegt dann, alles auch wirklich gerecht anzupassen. Sprich, wenn sich bei den offenen Posten ein Zahlungsziel verändert, dann muss ich das unbedingt nachtragen in der Excel-Tabelle.
Okay, wir haben jetzt über die klassischen Finanzierungen gesprochen. Wir haben auch über das Geldausgaben bzw. über das nicht zu viel Geld ausgeben gesprochen. Matthias, hast du irgendwelche Empfehlungen für alternative Investments? Wir haben schon gehört, Die Landesförderbanken wie die NRW Bank und andere mehr sind eine gute Adresse für Startups. Was hältst du von Wandeldarlehen? Gibt es andere Instrumente? Gibt es vielleicht auch Kreditmöglichkeiten? Was würdest du da Startups empfehlen, die da ein bisschen knapp bei Kasse sind?
Ich würde zunächst erstmal mit meinen Bestandsinvestoren reden. Ja, ich unterstelle es mal, wir reden über Startups, die jetzt eventuell oder schon Angels oder gar VCs an Bord haben, dann ist natürlich meine Bestandsgesellschafter die allerersten Ansprechpartner. Ja, und das nicht erst, also kurz vor knapp, sondern so wie Abdel es gesagt hat, auf Basis von sauberen Daten. Ja, damit alle wissen, was könnte schiebbar sein, welches Personal ist vielleicht abbaubar, wann ist die richtige Zeit vielleicht für die Beantragung von Kurzarbeitergeld und Ähnlichem. Ja, also Austausch, offener Austausch. Ich meine, in die Krise kommen alle. Ja, also das Start-up besteht ja nicht nur aus den Gründern und den Investoren, sondern eben auch aus den Mitarbeitern. Da aber eine möglichst große Transparenz. Zweitens ist geschäftsmodellabhängig, dass man natürlich auch gewisser Hinsicht neue Finanzierungsmittel mal eruieren sollte. Aber auch da gilt, ähnlich wie bei dem Thema Zahlen oder Buchhaltung, wenn man es in der Krise macht, ist es halt eigentlich schon kurz vor knapp. Ja, sondern so ein Thema wie Revenue-Based Financing, ja. So ein Thema wie Factoring, wenn man jetzt eben entsprechende bonitäre oder Kunden mit einer gewissen Bonität hat. Mit so einem Instrumentarium muss man sich auseinandersetzen. Das Thema der Förderbanken. Ich habe auch immer den Eindruck, dass das Thema des Crowdinvestings noch ganz gut funktioniert. Das heißt, ich sage mal, je kleinteiliger vielleicht individuelle Finanzierungsbeiträge sind, desto eher wird es nach wie vor für spannende Startups zur Verfügung gestellt. Ja, aber so ein Crowdinvesting baut man auch nicht innerhalb von 48 Stunden auf, ja, sondern das hat auch Wochenvorlauf. Teilweise, wenn es jetzt sehr marketinggetriebene Geschäftsmodelle ist, dass man sicherlich an einer Seite dann mit Marketing spart, das war komplett richtig formuliert, vielleicht findet man jemand, der irgendwie Media for Equity oder so macht, ja. Also man muss da sehr breit unterwegs sein, aber idealerweise hat eben das Ideenpooling schon zu einer Zeit begonnen, also spätestens jetzt hier am 24. Februar, ja, haben sich die Startups, die in meinem Portfolio auch am besten damit umgehen, bereits auseinandergesetzt. Und wir wissen ja nach wie vor heute nicht, wie lange jetzt dieser Krisenmodus, wobei, wie gesagt, die Krisen, die ich erlebt habe, waren schärfer. Ja, aber wie lange der noch anhält. Wenn man die Börse anschaut, und ich war gestern beim Deutschen Eigenkapitalforum, um einfach zu sehen, wie so die Analysten auf diese Public Quoted Companies schauen, ist die Stimmung so schlecht nicht. Ja, jetzt wissen wir auch, dass der VC und wahrscheinlich auch der Angelmarkt immer ein Timelag haben. Ja, also wenn die Börse anzieht, mag der VC-Markt und der Angelmarkt noch ein bisschen in depressiver Stimmung sein. Das führt jetzt dazu, dass viele Gründer sagen, die eben vielleicht so eine 6-Monats-Runway haben, wir müssen im zweiten oder dritten Quartal nächsten Jahres eine Finanzierung machen. Das wird gespannt sein zu verfolgen, weil ich da so einen Ballungseffekt habe. Aber wie gesagt, auf der Ebene Fremdkapital mit Förderbanken sprechen, Fördermittel nochmal prüfen, die man in Anspruch nehmen kann. Ja, vielleicht ein bisschen, eins meiner Startups ist eine klassische B2B-Software, die ging dann plötzlich in den öffentlichen Bereich hinein, wo jeder Investor sagt, öffentlicher Bereich, das zahlt dir später kein Investor in irgendwelchen SaaS-Multiples, ist richtig, aber in einer Krise wie jetzt ist der halt sehr stabil. Also da muss man ein bisschen, glaube ich, auf der Klaviatur spielen und jeder Fall ist vor allem individuell zu betrachten.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Ja, wir haben jetzt über das Geld gesprochen. So eine Krise stellt natürlich auch andere Anforderungen, auch an die Personalführung, an die Kommunikation gegenüber Mitarbeitern, aber auch gegenüber den Kunden und Partnern. Wolfram, wie macht ihr das? Ich meine, da in Freiberg sind ja doch einige Tech-Unternehmen unterwegs, auch in ähnlichen Bereichen wie ihr. Wie macht ihr es, dass euch die Mitarbeiter nicht weglaufen und wie funktioniert das?
Ja, das ist für uns ein großes Problem. Sagen wir so, wir haben in unmittelbarer Nachbarschaft, das heißt im Gewerbegebiet, Meyerburger, die hochfahren. Wir haben FCM, die machen Gallium Arsenid-Chips, ein Hidden Champion. Apple kauft in Freiberg die Wafer. Das weiß nur niemand. Und dass sie da natürlich hochspezialisierte Leute in der Halbleiterei brauchen, in so einer Region, wie wir sie sind, ist auch klar. Und dass die sehr dünn gesät sind, ist auch klar. Wir haben mit unseren Mitarbeitern immer gesprochen über alles. Transparenz ist heute schon mal angesprochen worden, finde ich absolut wichtig. Der Unternehmer sollte authentisch sein. Das heißt also, wir legen alles offen, alle Probleme, die wir sehen, die wir haben. Wir haben zusammen auch in der Corona-Zeit die Kurzarbeitergeschichten besprochen mit den Mitarbeitern und haben also auch die sozial- und familienverträglichen Lösungen gefunden. Und es ist natürlich auch klar, dass man einen gewissen finanziellen Standard halten muss, auch in der Krise, damit eben die Leute nicht abwandern. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Leute eine Zukunft sehen. Das heißt, ich muss vermitteln können, dass es lohnt, mal zu warten oder auszuhalten. Und das heißt, ich brauche eine Innovation. Ich muss den Leuten zeigen, und dazu sind zum Beispiel so eine Preise immens wichtig. Das sind also nicht nur Türöffner woanders, sondern die stärken eine Familie, weil die Mitarbeiter sagen, Mensch, wir sind hier in der Zeitung und wir bringen das. Und das muss ja was Gutes sein. Und insofern haben wir es dann ein bisschen einfacher vielleicht als andere Startups jetzt.
Wir sind ja auch gewissermaßen Experten für Gründerwettbewerbe, weil Top 50 Startups ja alle oder mehr oder weniger alle Gründerwettbewerbe Deutschlands für sein Top 50 Startups Ranking auswertet. Und wir sprechen natürlich auch mit vielen Gewinnern. Letztendlich sind die Top 50 ja nichts anderes als die Startups, die am meisten Preise und die größten Preise abgeräumt haben. Und die erzählen unisono, dass einer der Hauptgründe zur Teilnahme an diesen Wettbewerben nicht etwa ist, die Preisgelder da abzustauben, sondern halt um Renommee und Bekanntheitsgrad zu erwerben, um damit zum Beispiel Mitarbeiter zu gewinnen, Kunden zu gewinnen. Habt ihr auch die Erfahrung gemacht bei euch da? Ihr habt jetzt ja KfW-Award, ist ja so ziemlich mit das Beste, was man in Deutschland gewinnen kann. Hat sich das bei euch schon ausgewirkt?
Ja, also der Zuspruch und Telefonate sind extrem gestiegen, das ist klar. In unserer Branche sind natürlich die Kunden nicht so weit gesät. Also das ist ein kleiner Kreis, man kennt sich. Aber wichtiger ist doch der Stolz der eigenen Mitarbeiter und der Familien oder der Zuspruch in der Stadt, wenn man über die Straße geht. Und also das ist schon ein sehr wohltuendes Gefühl, etwas geschafft zu haben und darauf stolz sein zu dürfen. Und es ist sicher für das Geschäft nicht unbedingt wichtig, aber für die Stabilität des Unternehmens kann das ja entscheidend sein.
Ich habe noch eine Frage, die ich mir auf dem Zettel notiert habe, die ein bisschen untergegangen ist. Matthias, du hast über die Vorstellung der Business Angels gesprochen. Kannst du vielleicht uns auch noch mal ein bisschen was noch mal zum Venture Capital? Haben die nun Geld oder haben sie kein Geld? Du hast gesagt, okay, die sind ein bisschen, haben Zeitlag. Klar, ich meine, normalerweise bei Aktienkursen sagt man ja, die laufen der Realwirtschaft etwa ein halbes Jahr zuvor vor. Und demnach, nach der Aktienkursentwicklung, haben wir die Krise hinter uns, soweit man das als Indikator hinziehen möchte. Also aus Venture Capital Fonds Sicht, worauf achten die jetzt? Sagen die, okay, wir haben keine Knete oder wir investieren nur noch in Unternehmen, die Profit machen? Oder wie ist da deine Einschätzung?
Also soweit ich das beurteilen kann, haben die Venture Capital Fonds in der Regel eine sehr gute Liquiditätsausstattung respektive Zusage. VC-Fonds rufen ja die Investmentbeträge immer von ihren Investoren ab. Sie haben sie ja nicht quasi vorab eingezahlt auf ihrem Bankkonto. Und da haben viele VC-Fonds natürlich noch in 2021 geraced und 2022 First oder Second Closing gemacht. Aber selbst Fonds, die in den letzten Monaten in den Fundraising gegangen sind, sind glaube ich, deutlich vorangekommen. Das heißt, Geld ist dort da oder Liquidität ist dort da. Jetzt mag es im Einzelfall so sein, dass vielleicht ein VC-Fonds etwas defensiver agiert, weil er vielleicht von seinen Investoren gesagt bekommen hat, dass vielleicht der Abruf sich jetzt noch ein Stück weit verzögern sollte oder der Abruf etwas später gestellt wird. Aber die Mehrzahl derer, die ich kenne, die sind gut kapitalisiert. Und ich glaube auch, dass sie stärker oder konzentrierter investieren. Das heißt, auch die VC-Fonds werden ein Stück weit selektiver auf Geschäftsmodelle schauen. Ich meine, wir müssen nur die Geschäftsmodelle der großen Lieferdienste anschauen. Die haben das Geld in 2021 automatisch angezogen. Da hat einer wahrscheinlich, wenn der andere investiert hat, der einen guten Leumund hatte, weiß ich nicht, ob man sich dann wirklich so hundertprozentig eine eigene Meinung gebildet hat. Also da, ich habe da schon so ein gewissen, so ein Lemminge-Effekt aus meiner kleinen Warte als Angel wahrnehmen können. Und das ändert sich jetzt. Ja, also die Fonds sind, glaube ich, ein Stück weit spezialisierter. Sie gehen auch auf längerwierige Geschäftsmodelle. Also wenn man jetzt den World Fund von Tim Schumacher zum Beispiel anschaut, der sehr klar ja investiert in CO2-Reduktionsmaßnahmen, da ist klar, das sind Geschäftsmodelle, die brauchen 5, 7, vielleicht sogar 10 Jahre, bis sie an einem Stand stehen, dass sie wertvoll veräußert werden können. Also das heißt, der VC schaut genauer hin und natürlich wird der VC auch ein Stück weit härter verhandeln. Das liegt in der Natur der Sache. Ich spüre das auch. Selbst Angels untereinander haben vielleicht ein bisschen jetzt ein stärkeres Verhandlungsmandat da, wo Geld zur Verfügung steht und da, wo vielleicht keins mehr zur Verfügung steht oder keins mehr investiert wird. Also so Kräfteverhältnisse verschieben sich. Es gibt wieder doppelte und dreifache Liquidationspräferenz. Sowas kannte ich jetzt im letzten Jahr gar nicht. Aber die Aussage für die Start-ups, die ein gutes Geschäftsmodell haben, die ein gutes Angel-Gesellschaftergruppe haben, bei mir ist das zum Beispiel Willisto aus Hamburg mit intelligenten Heizkörperthermostaten, da funktionieren auch VC-Runden heute.
Achten die Investoren heute auf bestimmte Kriterien mehr als in der Vergangenheit? Müssen Geschäftsmodelle heute anders aussehen? Also spielt nicht Profitabilität eine größere Rolle? Also dass ich schneller den Break-Even erreiche, dass schneller die Ertragsziele erreicht werden? Wie ist das? Wie siehst du das, Matthias?
Ja, da spielt sicherlich eine Rolle, ist aber unverändert ja auch geschäftsmodellabhängig. Also ein Biotech-Startup, da ist in der Regel klar, wenn man da in frühen Phasen hinein investiert, und da könnte wahrscheinlich auch Dominik sehr viel mehr sagen, dann ist es immer eine längere Zeit, bis ein Break-Even erreicht. Ja, auch so Themen wie Vertical Farming, da kann ich jetzt nicht sagen, ich investiere in ein Vertical Farming Startup und es muss nach 6 Monaten profitabel sein. Also das ist illusorisch.
Okay, das ist mir natürlich klar. Es gibt einfach bestimmte Branchen in der ganzen Medizinbereich, da gibt es Zertifizierung. Das dauert einfach länger und man weiß auch, dass ein Hardware-Startup nicht so schnell profitabel ist wie ein Software-Startup oder ein digitales Geschäftsmodell. Aber ich meine, das ist ja allgemein bekannt. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, mit dem gleichen Branche und dem ähnlichen Geschäftsmodell, spielt da Profitabilität nicht doch eine größere Rolle heute?
Ja, das ist definitiv so. Vielleicht nicht die aktuelle Profitabilität, aber natürlich der klare View der Erreichbarkeit. Ja, und dann kann man ja immer noch entscheiden, wenn die Profitabilität erreicht ist und sie geht natürlich zu Lasten von Wachstum. Ist klar, wenn ich also Mitarbeiter dann selektiver einstelle, wenn ich Marketingausgaben selektiver mache, werde ich vielleicht früher profitabel, aber tue natürlich meinen Umsatz nicht entsprechend hochziehen. Also man wird immer so schauen, ja, kann es profitabel werden? Und wenn es dann gut profitabel ist, kann man ja entscheiden, geht man jetzt wieder in den Wachstumscase rein und investiert stärker, oder es gibt Investoren, die bereit sind, das zu machen, um dann auch wieder vielleicht zu Lasten der Profitabilität zu investieren. Also es ist quasi eine Art Abflachung der Anstiegskurve der Gesamtunternehmensentwicklung, was natürlich dazu führt, dass es länger dauern wird, bis solche Unternehmen in die Exit-Reife kommen. Ja, aber das ist, wie ich eingangs schon sagte, irgendwie ein Teil eines Normalisierungsprozesses. Ja, und die Unternehmen, die eben vielleicht gar nicht profitabel werden können, weil jetzt ihr Deckungsbeitrag viel zu schlecht ist. Ja, also so alte Mechanismen, die sind ja, wenn sie vor 20, 30 Jahren mal gegolten haben, gelten ja heute teilweise immer noch. Ich brauche einfach einen gewissen Deckungsbeitrag zur Deckung meiner Fixkosten und Ähnlichem. Aber da hat man gar nicht mehr drauf geschaut und das wird jetzt wieder mehr in den Fokus genommen.
Ja, danke. Dann kommen wir jetzt zu unserer Fragerunde. Wir haben tatsächlich einige bekommen. Ein Teilnehmer hat schon vorab uns eine Frage, die ihm sehr auf den Nägeln brennt, zugesendet. Sein Startup braucht 3 Millionen Finanzierung. 2,5 haben sie schon, fehlen noch 500.000. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie damit zu kämpfen. Matthias, was würdest du in einem solchen Fall empfehlen?
Also da ist mein Rat ziemlich klar. Da würde ich eine Finanzierungsrunde mit den 2,5 Millionen machen. Das wird jetzt den Wachstumscase ja nicht deutlich verändern, wenn da die letzten 15% oder 20% noch fehlen. Das würde ich mit meinen Investoren besprechen. Diejenigen, die sagen, wir sind dann bei 2,5 Millionen dabei, auch wenn es nicht 3 werden, wird mit Sicherheit die über hoffentlich und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch die überwiegende Mehrheit sein. Was man noch machen kann, ist, dass man noch ein Second Closing einbaut, ja, und das eine gewisse Laufzeit eben offen lässt. Und dann ist meine Erfahrung so, wenn dann erstmal das erste Geld wirklich geflossen ist und man auch sieht, wer an dieses Startup glaubt, dass dann vielleicht in einem Second Closing der ein oder andere auch noch dazukommen mag.
Ja, danke. Ein anderer Teilnehmer fragt, Familienfinanzierung ist so eine Sache, Family, Friends and Fools. Heißt es ja im Englischen, und das kann natürlich ein Problem sein. Also ich meine, so mancher Start-up-Investor hat sich da vermutlich schon mit seinem Familienmitglied verkracht, wenn es dann halt nicht so gelaufen ist. Wie sind da deine Erfahrungen, Wolfram? Sind allen, die da investieren, bewusst, was sie machen? Würdest du das empfehlen oder ist das nur bei euch jetzt eine ganz spezielle Situation?
Ja, ich denke, das war eine spezielle Situation, weil es war ein überschaubarer Zeitraum. Zum einen, es stand die Finanzierung in Aussicht und man hat natürlich über die letzten Jahre, oder sagen wir mal so, wir haben ja einige Jahre, die wir auf den Tisch legen können, auch ein Vertrauen aufgebaut. Also das heißt, die Leute, die dort beteiligt waren, haben uns ja schon 30 Jahre gekannt und gewusst, was wir machen und wie wir das machen. Insofern war das sicher einfach und speziell. Wir haben diese kurzen Finanzierungsbrücken auch zum vereinbarten Zeitpunkt zurückbezahlt, auch mit entsprechendem Zins vergütet. Insofern war das eine Sache, die war wichtig und richtig. Muss aber natürlich nicht bei jedem funktionieren. Das ist ein Glücksfall gewesen, das muss ich eindeutig so sagen.
Ich würde da gern darauf antworten, jetzt aus meiner Perspektive. Also erstens, das Wort Vertrauen ist gefallen, das ist natürlich eminent wichtig. Und für mich als Investor in so einer Krisensituation ist ja auch Vertrauen wichtig. Und wenn dann eben weiteres Geld aus dem erweiterten Familienkreis kommt, ist das natürlich ein anderes Signal, als wenn dort nichts kommt. Wenn ich jetzt sogar wüsste, dass Familiengeld vorhanden ist, es aber in einer Krisensituation nicht teilweise dafür eingesetzt wird, dann frage ich mich natürlich als Investor, warum soll ich dieses Risiko eingehen? Also deswegen immer mal wieder, ich habe das auch mit vielen Gründern ja Kontakt, der Job ist eben nicht so, dass der Gründer, der Investor für die Finanzierung zuständig ist und die Gründerteams für den Rest. wenn mir ein Start-up in die Insolvenz rutscht, dann schmerzt mich das unglaublich, ja, weil es aus eigenverdientem Geld passiert, aber es ist in Anführungszeichen nur Geld. Für die Gründer ist es in der Regel, und Wolfram, bei dir spürt man es ja bei jeder Faser, dann geht ja was kaputt, geht ja ein Lebenstraum irgendwie in die Brüche. Und ich will schon sehen, dass man um diesen Lebenstraum dann auch kämpft. Wenn es nur ein Projekt ist, nach dem Motto, dann mache ich das nächste Projekt, Hauptsache es läuft möglichst lang, weil Investoren Geld reingeben, und ich die leiseste diesbezügliche Ahnung hätte, und sei es nur ein Bauchgefühl, bin ich nicht mehr dabei. Ja, weil dann ist das Vertrauen eben, was Wolfram zu Recht angesprochen hat, in dem Maße nicht vorhanden.
Also verstehe ich das jetzt richtig? Also von zentraler Bedeutung auch in der Krise ist die Qualität und auch das Vertrauen zu dem Gründerteam.
Noch mehr als sonst. Und auch da, ich meine, viele Teamvergütungen sind im Lichte der letzten Jahre angehoben worden, auch schon zu Stadien, wo ich das ein oder andere Mal geschluckt habe, weil Gründer, ist nicht Manager. Jetzt weiß ich selber, dass man ab irgendeinem Lebensalter natürlich steigende Lebenshaltungskosten auch hat. Aber ich würde ein Start-up in der Krise völlig anders würdigen, wenn mir die Gründer sagen, okay, wir verzichten jetzt auf die Hälfte unseres Gehaltes, als wenn sie sagen, nee, aber über unser Gehalt reden wir gar nicht.
Absolut.
Ja, okay, das ist natürlich auch gegenüber den Mitarbeitern dann ein positives.
Ja, genau, das ist ja dann das Nächste. Ja, es geht um die Glaubwürdigkeit, um die Authentizität in dieser Krise, das eben irgendwie gewuppt zu kriegen. Und das machen nicht Einzelne, muss am Ende die komplette Gemeinschaft machen.
Ja, wir haben noch einen Teilnehmer, der fragt, Krisenerkennung, Krisenvorbeugung ist sicherlich eine zentrale Frage. Er fragt, gibt es aber bestimmte Kriterien, gibt es eine Checkliste? Woran kann man überhaupt Krisen erkennen oder besser gesagt vorab natürlich erkennen? Gibt es da irgendwelche Faustregeln oder Erfahrungswerte?
Ich glaube, ich meine, es gibt ja immer die Propheten, die Börsenentwicklungen vorhersagen, und die liegen ja meistens auch nicht richtig. Also deswegen würde ich sagen, nein, die gibt's nicht. Allerdings empfehle ich schon auch Gründern, sich mit Kapitalmarktentwicklungen via Presse oder irgendwelchen Plattformen sich vertraut zu machen. Ja, weil wir sagten ja schon, so Kapitalmarktentwicklungen auch börsennotierter Unternehmen haben einen gewissen Vorlauf. Dann sieht man auch, welche Branche läuft vielleicht ganz gut oder weniger gut. Das heißt, man muss einfach einen offenen Blick für den Markt haben. Und der Markt ist breiter als jetzt der Markt der Angels oder nur der VCs. Aber eine Krisenvorhersage, Maschine oder Intelligenz, ja, wer die erfindet und die dann auch wirklich funktioniert, nachweislich funktioniert, der kann selber ein erfolgreiches Startup gründen damit.
Danke. Die letzte Frage aus dem Teilnehmerkreis geht auch an dich, da du ja als Business Angel of the Year gewissermaßen der Repräsentant des Band auch bist. Hier fragt einer, er schreibt mit seinem Pitch Deck diverse Business Angels an und bekommt kein Feedback. Ja, wie findet ein Startup den passenden, vor allen Dingen Business Angel? Gibt es da irgendwie einen Tipp?
Der Tipp ist einfach, sich nicht entmutigen zu lassen, möglichst viele Gespräche zu führen, idealerweise auch wirklich persönliche Gespräche. Also jetzt am Wochenende war eben der große Tag, wo auch, ich glaube, 200-300 Startup-Vertreter dort waren, in ein persönliches Gespräch hineinzugehen. Auch Angels zu fragen, warum sie abgesagt haben, ja, also möglichst ein Feedback zu kriegen, beziehungsweise gerne auch einen Reminder schicken. Ich selber, mir passiert es auch immer wieder, dass ich nicht reagiere, aber nicht aus einem Desinteresse, sondern es ärgert mich eigentlich, sondern weil es einfach wegrutscht. Ja, es gehört einfach auch zur Aufgabe eines Angels zu reagieren, wenn ich eine Anfrage von einem Startup bekomme. Gut, und wenn ich dann vielleicht 100 vergebliche Anläufe gemacht habe, dann muss ich, glaube ich, irgendwann schon mal auch über mein Geschäftsmodell nachdenken. Ja, es gibt keine Garantie, dass eine Finanzierung funktioniert. Ja, weder öffentlich noch erst recht nicht privat. Ja, also da muss man einfach auch mal vielleicht einen Schritt zurück machen und nochmal überlegen, ob es das Richtige ist.
Okay, danke. Am Ende möchte ich noch so vielleicht euch alle mal fragen, ob ihr ein, zwei Tipps habt, eure besten Tipps, um durch die Krise zu kommen für Startups. Vielleicht, Abdel, machst du mal den Anfang. Was würdest du empfehlen?
Es gibt zwei Punkte, die ich gerne Startups mitgeben würde. Ich glaube, Kommunikation war einfach ein großes Thema heute. Und da dann auch kommuniziert mit Kunden und Lieferanten, guckt eben, dass Zahlungsunfähigkeit nicht eintritt. Und wenn mal die Notwendigkeit doch vorherrscht, eben eine Zahlung vielleicht zu verschieben, kommuniziert das ganz ehrlich mit Zulieferern, sodass eben Löhne rechtzeitig gezahlt werden können. Und ich weiß, früher gab es immer die Prämisse, klopft den Kunden nicht auf die Finger. Aber wenn gewisse Muster erkannt werden bei Zahlungsverzügen, analysiert die und sprecht die da direkt drauf an. Das wäre das eine Key Takeaway. Das andere wäre, ich hatte es vorher schon mal kurz angeschnitten, so früh wie möglich eben vor allen Dingen im Finanzsegment eine prozessuale Sicherheit zu gewährleisten. Denn man kennt es, umso größer das Unternehmen, umso komplexer wird dieser Prozess. Man kriegt gewisse Gewohnheiten rein und diese Gewohnheiten sich dann wieder abzugewöhnen, die sind nachher schwieriger. Deswegen, das ist so mein Appell, immer drauf gucken, dass eben der interne Finanzprozess da wirklich sicher aufgestellt ist und eine nachhaltige Lösung bietet.
Danke. Wolfram, was würdest du empfehlen?
Ich denke, rechtzeitig eine gute Betriebsmittelkreditlinie verhandeln. Liquidität ist wirklich wichtig. Gerade in der Krise kann es auch vorkommen, dass Kunden ihre Rechnungen schieben. Und dann kann durchaus ein Gap entstehen und dann kommt man in Schwierigkeiten, obwohl man gar nichts dafür kann.
Matthias, hast du noch so einen Top-Tipp?
Ja, also Abdel hat's gerade auch angesprochen. Ich würde einfach mit mit zwei Parteien würde ich erstens intensiv reden, abgesehen jetzt von den Gesellschaftern, aber mit den Kunden, hängt natürlich vom Geschäftsmodell ab und auch von der Wichtigkeit des eigenen Unternehmens für den Kunden. Ja, also man kann schon auch Kunden heutzutage um Abschlagszahlungen anfragen. Es gibt auch Versicherungen, die das gegebenenfalls versichern können. Also es macht ja keinen Sinn, dem Kunden so zu spiegeln, dass alles bestens ist, alles in Butter ist, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, dann sollte man dann auch sagen, hör zu, ich habe dieses Problem, das werden die meisten auch akzeptieren in der aktuellen Phase, ja, und dann kann man vielleicht vom Kunden eben Abschlagszahlungen oder Ähnliches bekommen. Und das Zweite ist auf der Kostenseite dann, Mitarbeiter wurden schon angesprochen, Kurzarbeit gegebenenfalls, aber man kann natürlich auch mit Vermietern reden. Ja, also wenn es um höhere Mieten für Bürogebäude oder Ähnliches geht, kann man auch darum mieten und um Zahlungsaufschub, um Stundungen bitten. Das ist, ja, ich weiß, das gehört nicht zur Gründerausbildung, sowas zu machen, aber Wolfram wird das ja auch in seinem Leben wahrscheinlich in dem einen oder anderen Fall mal auch unangenehme Gespräche geführt haben in so eine Richtung. Und dann, ich habe einen Gründer, der hat 1 Million von der Backe gekriegt auf die Art und Weise. Ja, mit langlaufenden Mietverträgen, wo man Ladengeschäfte zurückgegeben hat und hat das hinbekommen. Ja, also da ist schon viel machbar. Es ist auch nicht überall Unverständnis, aber man muss sich halt trauen und das auch sehr stringent dann machen.
Ja, danke erstmal für dieses interessante Gespräch. Also ich fand die Diskussion sehr interessant. Ich habe auch sehr viel gelernt. Ich hoffe, dass das bei unseren Besuchern auch der Fall war. Wir werden unsere Webinarreihe auch im kommenden Jahr fortsetzen. Noch ist allerdings weder der Termin noch das Thema bekannt. Wir werden das aber rechtzeitig über E-Mail und unsere Website, unsere Social-Media-Kanäle bekannt geben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr als Teilnehmer auch uns weiter besuchen würdet. Vielen Dank für eure Teilnahme. Auch vielen Dank an unsere Experten. Ich hoffe, es hat auch euch ein wenig gefallen. Und abschließend wünsche ich euch auch noch ein erfolgreiches Jahresende und vor allen Dingen einen guten Start ins neue Jahr und natürlich frohe Weihnachten.
Danke gleichfalls.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.